Die Toten werden auferstehen. Zu diesem Thema lese ich uns aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, die Verse 28 und 29. Jesus spricht dort: Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Ist mit dem Tod alles aus oder geht es doch weiter? Viele möchten sicherlich glauben, dass mit dem Tod alles aus ist, dass das Grab die Endstation des Daseins sei. Aber die Bibel sagt, dass es weitergeht. Auch nach dem Tod. Und auch für den Leib. Wir haben es ja gerade gelesen. Der Herr Jesus selbst sagt es uns. Es wird die Stunde kommen, da wird es die Toten nicht mehr in ihren Gräbern halten. Lasst es uns noch einmal hören. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Diese Stunde kommt, die Stunde der Auferstehung. Doch lasst uns vorher dreierlei Dinge klären. Erstens, was ist überhaupt Auferstehung? Zweitens, wer wird denn auferstehen? Und drittens, warum werden die Toten auferstehen? Das wollen wir vorweg klären und dann wollen wir auf diese beiden Auferstehungen eingehen. Also als erstes, was ist eigentlich eine Auferstehung? Wir dürfen die Auferstehung der Toten nicht verwechseln mit einer Totenerweckung, wobei die Begriffe teilweise austauschbar sind. Aber ich nenne es jetzt eine Totenerweckung und meine damit das, was uns ja auch in der Bibel berichtet wird, dieses große Wunder, dass ein Mensch von den Toten auferweckt wird. Jemand, der schon gestorben ist, dass er auferweckt wurde, um wieder zu leben. Wir sehen das ja bei dem Sohn der Sunamitin. Elisa hatte diesen Sohn wieder durch Gottes Kraft zum Leben erweckt. Er lebte dann sein Leben, aber dann starb er wieder. Der Jesus hat die Tochter des Jairus, die gestorben war, wieder zum Leben erweckt. Ja, er hat den Lazarus, der schon 3 Tage im Grabe lag, auch zum Leben erweckt. Das waren Wunder, Totenauferweckungen. Alle diese Personen lebten dann, allerdings mit demselben Leib, den sie vorher hatten. Die Zeit, die Gott ihnen beschieden hatten, und dann starben sie. Das ist eine Totenauferweckung. Das ist aber nicht die Auferstehung der Toten. Also damit dürfen wir sie nicht verwechseln. Da sie alle wieder sterben mussten, so ist es bei der Auferstehung der Toten nicht. Die Auferstehung ist anders. Da bekommt der Mensch einen neuen Leib, einen Leib, der nicht mehr stirbt. Und dieser Leib geht hervor aus dem verstorbenen Leib, so wie aus einem Samenkorn eine Pflanze hervorgeht. Das ist die Auferstehung. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wird uns ja darüber berichtet. Da heißt es in einem Vers: Es wird gesät ein natürlicher Leib. Es wird auferweckt ein geistiger Leib. Aber wenn hier steht auferweckt, ist gemeint diese Auferstehung, wo eben der Leib nicht mehr stirbt. Also dieser Leib, der dann auferweckt oder aufersteht, hat eine andere Natur als der Leib vorher. Er ist ewigkeitsgeeignet. Und solche Auferstehungen kennen wir im Alten Testament überhaupt nicht. Die gab's dort nicht. Aber sie war verheißen. Dem Daniel, dem Propheten Daniel, war sie verheißen. Es heißt in Daniel 12, du aber gehe hin bis zum Ende und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Lose am Ende der Tage. Das ist die Auferstehung, die dem Daniel schon prophezeit wurde. Und von dieser Auferstehung muss man noch unterscheiden, die Entrückung. Die Entrückung ist auch nicht die Auferstehung, wobei sie ziemlich zeitgleich geschehen. Was ist eine Entrückung? In der Entrückung, da wird der Mensch samt dem Leibe von dieser Erde aufgehoben in die Herrlichkeit Gottes und der Leib wird im selben Moment verwandelt in einen Ewigkeitsleib, wie der, der aufersteht, nicht mehr denselben Leib hat, sondern einen Ewigkeitsleib bekommt, so wird auch der, der entrückt wird, die große Entrückung kommt ja, wenn der Herr seine Gemeinde zu sich holt, wird dieser Leib, ja alle Leiber der Gläubigen, in einem Nu verwandelt werden und der Herr wird sie hochheben in den Himmel, ohne dass sie jemals den Tod sehen müssten. Und diese Verwandlung ist immer dabei, sie muss dabei sein. Denn es sagt uns die Bibel, auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Gab es die Entrückung im Alten Testament? Ja, zweimal. Henoch, er wandelte mit Gott und Gott nahm ihn hinweg. Da war er nicht mehr, plötzlich war er weg. Vor den großen Gerichten oder vor dem großen Gericht der Sintflut nahm er ihn einfach hinweg. Ward nicht mehr gefunden. Und wir sehen es bei Elia. Da ging Elia mit seinem Nachfolger Elisa spazieren und sie unterhielten sich. Und plötzlich sah Elia himmlische Pferde aus Feuer und Wagen, Rosse und Wagen von Feuer. Und sie holten den Elia ab im Sturmwind auf gen Himmel. Da war er auch nicht mehr. Nicht mehr auf dieser Erde. Diese zwei Beispiele werden uns berichtet und sie sind eine Vorschattung dessen, was kommen wird in großem Ausmaße, wenn der Herr seine Gemeinde entrücken wird. Aber das ist die Entrückung, das ist nicht die Auferstehung. Nun aber zur Auferstehung und noch etwas zur Auferstehung, damit Missverständnisse vermieden werden. Ich habe das schon mal in Telefongesprächen mitbekommen, dass manche denken, ja, wenn ich doch später auferweckt werde, ich bin doch direkt beim Herrn. Und sie kommen damit nicht klar. Wir müssen zweierlei auseinanderhalten. Der Mensch besteht aus einem Leib und einer Geistseele. Und die Geistseele lebt direkt weiter nach dem Tod. Also die Auferstehung betrifft nur unseren Leib. Die Auferstehung heißt nicht, dass erst dann, wenn Menschen auferstehen, sie weiterleben würden. Nein, der Mensch lebt weiter direkt unmittelbar nach dem Tod. Allerdings ohne diesen Ewigkeitsleib. Der kommt erst später. Das nur, um Missverständnisse zu vermeiden. Es heißt auch so in der Bibel, schon im Alten Testament können wir das sehen. Und das sogar im Buch Prediger. Da heißt es im Prediger 12, Vers 7, dass der Staub, damit ist der Leib gemeint, dass der Staub zur Erde zurückkehrt, und zwar so, wie er gewesen ist, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Hier sehen wir diese Teilung wieder. Der Geist fährt auf zu Gott, wenn der Mensch gläubig ist. Und dort lebt er weiter. Aber der Leib, er bleibt hier und wird erst wieder zu Staub. Wir sehen es auch bei dem Stephanus. Apostelgeschichte 7, 59. Und sie steinigten den Stephanus, welcher betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Den Leib noch nicht, aber seinen Geist, der wurde aufgenommen. Der Leib, das steht ein paar Verse weiter, wurde bestattet. Der ist noch nicht auferstanden. Stephanus ist noch nicht auferstanden. Aber er lebt nun schon rund 2000 Jahre in der Ewigkeit weiter, aber noch ohne diesen Leib, der noch auferstehen wird. Das nur, damit wir nicht durcheinander kommen. Das war das Erste. Das Zweite, wer wird denn jetzt auferstehen? Wer denn nun? Nur eine Auswahl besonders erlauchter Menschen? Wir haben es schon gehört. Alle werden auferstehen, die gestorben sind. Lasst es uns nochmal hören. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, haben wir es gehört, alle, gibt es überhaupt keine Ausnahme, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden. Ja, und ihm meldet sich dann ganz schnell der Verstand. Selbst unter Gläubigen. Ich habe das schon mal vernommen, dass jemand gesagt haben soll, also das kann ich nicht glauben. Wo liegt denn eigentlich das Problem? Das Problem liegt in unserem Glauben. Das Problem, wenn einer das nicht glauben kann, liegt daran, dass man Gott nicht Gott sein lässt. Oh, sagt einer, der ist ja schon 2000 Jahre tot. Was ist denn davon noch übrig geblieben? Wie will Gott das wieder zusammenbekommen? Haben wir Zweifel, dass Gott das kann? Da müssen wir auch Zweifel an der Schöpfung haben. Woraus hat denn Gott uns Menschen gebildet? Aus Staub vom Erdboden. Kann er das nicht nochmal machen? Ja, aber sagst du, genau den Staub, wie will man den denn wiederfinden? Ich will euch mal ein Beispiel aus unserer Zeit nennen. Mittlerweile sind wir ja so weit, dass es auch das Internet der Dinge gibt. Das bedeutet, dass man in ein Buch oder in ein Kleidungsstück einen Chip einbringt. Und die neueste Nachricht, die ich jetzt gelesen habe, man kann sie sogar auf Papierblätter aufdrucken. Stellt euch vor, so kleine Chips, die sieht man gar nicht mehr. Vielleicht in Form von Tinte oder wie auch immer. Und dieser Chip gibt ein Signal ab. Nur weiß ich jederzeit, wo dieses Blatt Papier liegt. Soll gut sein für Inventuren in Warenhäusern oder dergleichen, nicht? Kann man natürlich auch ganz anderes mitmachen. Aber lassen wir es mal, betrachten wir nur mal diese Technik. Stellt euch vor, ich würde hier kleine Staubkrümelchen in dem Saal verteilen. Das heißt, die kannst du doch gar nicht mehr wiederfinden. Oh, sag ich, da ist überall ein Chip drin. Jetzt gehen wir jedem Staubkorn nach, hinterher haben wir alle. Ach so, das kann der Mensch schon. Ja, glauben wir denn, Gott könnte es nicht? Ist denn Gott geringer als seine Schöpfung? Wer das nicht glauben kann, glaubt im Grunde nicht, dass Gott allmächtig ist. Es ist für ihn kein Problem, den Staub zusammenzubringen. Überhaupt kein Problem. Das Problem haben nur wir. Nein, alle werden auferstehen. Der Herr bringt den Staub wieder zusammen. Da können wir gewiss sein. Und nun das Dritte. Warum werden die Toten denn auferstehen? Ja, warum? Ganz einfach. Weil der Herr Jesus ruft. Das ist die Begründung. Er ruft. Er will es. Weil die verstorbenen Leiber die Stimme Jesu hören. Sie können sie nicht nur hören. Sie müssen sie hören und ihr gehorchen. Die Auferstehung ist kein Wahlrecht. Da kann nicht jemand sagen, ich nicht. Ich habe zwar die Stimme Jesu gehört, aber ich will ihr nicht folgen. Seht, dieses Wahlrecht ist hier und heute da. Denn wenn du das Wort Gottes hörst, wenn du die Stimme Jesu durch die Verkündigung oder durch die Bibel hörst, hörst du auch die Stimme Jesu. Du hörst sie, aber du musst ihr nicht folgen. Es ist jetzt kein Zwang, du hast ein Wahlrecht. Oh, wie steht Jesus vor der Herzenstür? Und er stand auch vor diesen Herzenstüren der Verstorbenen, die Stimme Jesu dann hören werden in den Gräbern. Er stand vor ihnen, so wie es in Offenbarung 3, Vers 20 heißt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen. Hier sehen wir, es ist ein Wahlrecht. Ich kann sagen, ja, ich höre die Stimme und will ihr auch folgen. Ich tue mein Herz auf. Aber viele haben die Stimme Jesu gehört und haben ihr Herz nicht aufgetan. Aber wenn die Stimme durch die Gräber dringt, dann hören sie alle und dann müssen ihr alle gehorchen. Denn es ruft der König der Könige und der Herr aller Herren. Und dann werden sie auferstehen. Alle werden auferstehen. Ja, wenn denn alle auferstehen, setzt denn Gott den Hobel an und hobelt alle gleich? Nein, das macht er nicht. Es müssen zwar alle auferstehen, aber wenn wir vorhin aufgepasst haben, haben wir gesehen, es sind zwei Arten von Auferstehung. Es stehen nicht nur die Gläubigen auf, auch die Ungläubigen. Und da ist ein gewaltiger Unterschied zwischen diesen zwei Auferstehungen. Die eine Auferstehung ist die Auferstehung des Lebens und die andere ist die Auferstehung des Gerichts. Das alle auferstehen ist also keine Gleichmacherei, sondern jeder wird sein Los empfangen. Wer an der Auferstehung des Lebens teilnimmt, der kommt nicht in die Auferstehung des Gerichts. Wer aber an der Auferstehung des Gerichts teilnimmt, der war nicht bei der Auferstehung des Lebens dabei, die ist nämlich vorher. Die Reihenfolge ist folgende. Zuerst kommt die Auferstehung des Lebens. Und dann, und da liegt eine große Zeitspanne zwischen, wir werden es nachher noch sehen. Und dann kommt die Auferstehung des Gerichts. Es heißt zwar hier in unserem Leitvers, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde. Und danach ist von den beiden Auferstehungen die Rede. Da könnte man meinen, sie wird zu einer Stunde. Nein, wenn wir die Bibel dann im Gesamtzusammenhang betrachten, sehen wir, dass jede Auferstehung ihre Stunde hat. Die des Lebens und die der Auferstehung des Gerichts. Es ist nur eine allgemeine Aussage hier. Jede Auferstehung hat ihre Stunde. So, und jetzt lasst uns auf diese beiden Auferstehungen genauer eingehen. Die erste, in der Reihenfolge, wie es geschieht, wird die Auferstehung des Lebens sein. Und wir wollen, obwohl es schon gesagt wurde, aber zunächst noch einmal festhalten, dass der Mensch nicht nur aus dem Leib besteht, sondern er besteht aus dem Leib, den Gott vom Staub dieser Erde genommen hat. Aber wenn das alles gewesen wäre, dann würden wir nicht leben. Und Gott hat den Odem Gottes eingehaucht in den Menschen. Er hat dem Tier auch Leben gegeben. Aber dem Menschen, dem hat er ganz bewusst seinen Odem eingehaucht. Er hat eine Geistseele. Und diese Geistseele macht eigentlich den Menschen überhaupt erst aus. Heute geht's ja oft nur noch um den Körper. Aber die Geistseele verkümmert im Menschen. Schon in kleinen Kindern. Gestern kam mir noch einer unterwegs. Ich war so 9 Uhr. Kam mir ein 15-Jähriger mit der Bierflasche entgegen. Und suchte, wie er wieder nach Hause kam. Er war nämlich erst eine Woche im Ort. Die Geistseele verkümmert oft im Menschen. Und der Leib wird so hochgehalten, Wellness, nicht? Wir kennen das ja heute alle. Dass es schon zu einer Vergötterung des Leibes kommt. Der Mensch besteht aus Leib, Seele und Geist. Und Gott hat diese Geistseele eingehaucht und sie stirbt nicht. Sie ist unsterblich, sie wird auch nicht mit ins Grab gesenkt. Was beerdigt wird, ist immer nur die Hülle. Darüber müssen wir uns klar sein. Wobei diese Hülle auch ihren Wert hat, das werden wir nachher aber noch sehen. Also, wenn der Mensch stirbt, wir sind jetzt bei der Auferstehung des Lebens, fährt diese Geistseele wohin? Auf zu Gott in den Himmel. Seit Jesus auferstanden ist, direkt in den Himmel. Vorher musste sie auch ins Totenreich. Aber wer über diese Dinge noch mal genauer Bescheid wissen will, das will ich hier einflechten, darf sich hinten die CD nehmen. Ich habe hier schon mal drüber gesprochen. Was kommt nach dem Tod? Der Ruf liegt auch aus. Der kann sich da noch mal informieren. Auf das kann ich jetzt nicht mehr alles eingehen. Also da dürft ihr euch nachher am Büchertisch bedienen. Also, wenn der Mensch stirbt, fährt seine Geistseele auf, wenn er gläubig ist, direkt in den Himmel. Denn der Apostel Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Aber der Leib bleibt hier. Das sind die Beerdigungen der Gläubigen. Die Leiber werden auch noch bestattet. Er bleibt auf dieser Erde. Und er wird mit einer Saat verglichen. Und ich will es nochmal sagen, obwohl ich es vorhin schon zitiert habe, aber es ist ja wichtig. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Es wird auferweckt ein geistiger Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen. Wie aus einem Samenkorn, das gesät wird, kommt zu der Zeit, wo der Herr ruft, dieser geistige Leib oder geistliche Leib aus dieser Saat des vergänglichen Leibes. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Wisst ihr, was das bedeutet? Es wird nicht gesät ein verbrannter Leib. Und hier möchte ich mal einen kleinen Einschub machen, es passt zu diesem Thema. Und zwar die Bestattungsform. Heute ist immer mehr der Trend zu erkennen zur Feuerbestattung. Findet etliche Argumente dafür. Mittlerweile sind es oft wirtschaftliche Argumente. Es soll wohl mittlerweile halb so billig sein wie eine Erdbestattung. Ja, früher war das nur was für Reiche. Aber heute muss die Lage sich geändert haben. Es werden so allerlei Gründe angeführt. Aber wir wollen uns fragen, ist das eine christliche Form der Bestattung? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, da müssen wir Nein sagen. Denn allein dieses Bild der Saat, verbrannte Saat, die brauchen wir nicht in die Erde zu legen. Wobei ich hier direkt einflechten muss, dass Gott auch die Verbrannten auferwecken wird. Da hindert Gott niemand dran. Und wenn man seine Asche hat verstreuen lassen in den Weltmeeren oder im Weltraum, ist ja auch schon heutzutage möglich. Gott wird zusammenbringen. Das wird er tun. Aber wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass es nicht sein Wille ist, dass der Mensch verbrannt wird. Es ist nicht Gottes Bestattungsform. Der Leib, den Gott gegeben hat, der gehört nämlich auch nicht uns. Auch nicht, wenn er gestorben ist. Gott hat ihn gegeben. Wenn in der Bibel, im Alten Testament, von Verbrennung die Rede ist, dann war das immer ein Gericht Gottes. Ein Gericht war es. Aber es war keine gottgewollte Bestattungsform. Schon auf den ersten Blättern der Bibel heißt es, vom Staub genommen wird er wieder zu Staub. Es ist das Gleiche. Es ist nicht von Asche die Rede. Und wir haben vorhin die Stelle aus dem Prediger gehört. Da war auch von dem Staub geredet und dass er wieder zu Staub wird. Wie denn? Wie er gewesen ist. Und wenn wir dann überhaupt die Bestattungen ansehen, in der Bibel denken wir an die Erzväter Abraham. Er hat sich extra diese Höhle gekauft, wo er seine Frau beerdigt hatte. Und er wurde darin beerdigt. Isaak wurde darin beerdigt. Jakob, alles, wenn man so will, Erdbestattung, auch wenn es eine Höhle ist, auf jeden Fall keine Verbrennung. Josef hat über seine Gebeine verfügt und hat gesagt, nehmt sie mit. Wisst ihr, wie lange das gedauert hat? Das hat noch 350 Jahre gedauert. Er wurde in einen Sarg gelegt. Und stellt euch vor, dann haben die Kinder Israel, als sie auszogen aus Ägypten, diesen Sarg 40 Jahre durch die Wüste getragen. Da hätte man ja sagen können, was soll das denn? Wenn man über den Leib so verächtlich denken würde. Nein, das war es ihnen wert. Hier sehen wir, wie das bei den alten Vätern war. Stellt euch vor, Gott selbst begrub Mose, sagt uns die Bibel. Gott hat ihn begraben, Gott hat ihn nicht verbrannt. Sehen wir auch ganz deutlich. Denn im Judasbrief, Vers 9, da ist ein Streit entbrannt, sagt uns die Bibel, zwischen dem Erzengel Michael und dem Teufel. Worüber? Über seinen Leib. Man könnte ja sagen, er war doch tot. Die Geistseele war doch in der Seligkeit. Ja, warum streitet man sich noch über den Leib? Hier merken wir etwas, dass das mit dem Leib nicht so egal ist. Es wird aber heute immer egaler, um es mal so zu sagen. Man kann den Leib als Dünger ausstreuen, je nach Land. Hier gibt es ja noch Friedhofszwang. In anderen Ländern nicht mehr unbedingt. Kann er seine Asche zu Hause hinstellen in den Schrank? Der andere trägt sie um den Hals, macht einen Diamant daraus. Der nächste vergräbt sie unter Bäumen, dass sie im Baum aufgehen. Das hat auch eine weltanschauliche, und darum geht es dabei, eine weltanschauliche Komponente. Das müssen wir sehen. Was der Mensch glaubt, das macht er auch mit seinem Leib. Jesus wurde auch begraben, nicht? wo den schändlichsten Tod gestorben ist, aber er wurde in die Gruft gelegt. Johannes der Täufer wurde begraben, Stephanus wurde begraben. Oh, wir kennen aus der Bibel von Gott gewollt nur dieses Begräbnis. Und es ist eine Tatsache, dass hier in unserem europäischen Abendland die Feuerbestattung, die ja unter den Heiden auch zum ganzen Teil üblich war, auch früher hier im heidnischen Europa, dass sie verschwunden war mit der nach und nach mit der Einführung des Christentums. Der erste, heute wird er vielleicht so gerühmt, große europäische Leiter. Wer war das denn? Karl der Große. Der hat nämlich damals über Europa im Grunde geherrscht. Er hat bei Todesstrafe damals die Leichenverbrennung verboten, weil sie heidnischen Ursprungs ist. Erst mit der Zeit der Aufklärung und der Freidenker änderte sich das. Und unter den Freidenkern ist ja oft die Auferstehung ein Tabuthema. Und so ist die Feuerbestattung gefördert worden. Und heute reden noch nicht mal die Kirchen mehr richtig dagegen. Die katholische Kirche hat im Jahre 1886 die Feuerbestattung verboten und sogar ein paar Jahre später bei Androhung der Exkommunikation. 1963 ist das dann aufgehoben worden, obwohl sie wohl heute immer noch, wie ich las, die Erdbestattung empfiehlt. Aber es ist nicht mehr so wichtig, wenn nur der Glaube stimmt. Die Evangelischen haben das schon früher aufgegeben, 1920 ungefähr muss es gewesen sein, wo sie das schon nicht mehr für wichtig, so wichtig erachteten. Es mag sein, dass da auch noch diese Empfehlung ist, ich will ja auch nichts Verkehrtes sagen, aber es ist kein Thema mehr. Aber die Bibel hat es wohl als Thema. Die Bibel zeigt uns die Erdbestattung. So, das war aber nur ein Einschub. Und jetzt wieder zurück zum Thema. Wo sind wir? Bei der Auferstehung des Lebens. Also noch einmal. Wenn der Mensch stirbt, fährt seine Geistseele auf zu Gott. Er ist ja gläubig, wir sind bei der Auferstehung des Lebens. Aber sein Leib, er wird zunächst in die Erde gesenkt. Und er wird diesem Samenkorn verglichen oder der Saat verglichen. Die Seele lebt also weiter nach dem Tod. Der Leib des Gläubigen ist zunächst tot und ruht in der Erde. Aber der Leib wird auferstehen. Das ist die Botschaft der Bibel. Und zwar in der Auferstehung des Lebens. Und wann wird diese Auferstehung des Lebens nun sein? Sie wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde, also alle die, die an ihn glauben, die wiedergeboren sind, zu einer lebendigen Hoffnung, wenn er die zu sich nehmen wird. Das ist die Entrückung. Aber zur gleichen Zeit geschieht die Auferstehung des Lebens. Und wann wird das nun sein? Es wird eine Zeit furchtbarer Gerichte über diese Erde kommen. Sie wird uns prophezeit im Buch der Offenbarung. Diese Gerichte kommen, weil die Welt sich der Gottlosigkeit zugewandt hat. Und bevor diese Gerichte richtig losbrechen, wird der Herr kommen und die Seinen zu sich holen. Denn sie sind ja nicht zum Zorn bestimmt, sagt uns die Bibel. Und an diesem Tag wird auch die Auferstehung des Lebens sein. Ich will uns die Stelle lesen, sie steht klar in 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13. Paulus schreibt dort: Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübet, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir allezeit bei dem Herrn sein. Hier sehen wir zunächst einmal eins. Das Anrecht auf die Auferstehung liegt in der Auferstehung Jesu Christi. Ohne die Auferstehung Jesu Christi keine Auferstehung der Toten. Wird auch schon hier deutlich. Lasst uns nochmal hören. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also, das bezieht sich auf diesen Vorgang, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen, mit Jesus. Und dann werden die Leiber auferstehen. Dass eine Auferstehung ist, liegt daran, dass Christus auferstanden ist, vorher gestorben für unsere Sünden und dann auferweckt und damit ist praktisch das Siegel Gottes auf diese ganze Tat Jesu gesetzt worden. Seitdem ist Auferstehung erst möglich. Und es steht auch klar im 1. Korintherbrief, dass Christus der Erste ist und dann kommen die anderen. Und da gibt es eine Ordnung. Ich will uns das jetzt mal lesen. Nun aber, Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Der Erstling, hier steht es, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Was waren das denn für zwei Menschen? Wird uns jetzt gesagt. Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, denn er hatte gesündigt, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht. Alle. Hier steht es noch einmal. Diese Stelle bezieht sich nicht nur auf die Gläubigen. Es werden alle lebendig gemacht werden. Und jetzt kommt die Ordnung. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Der Erstling, Christus. Das ist geschehen. Das nächste kommt noch. Sodann die, welche des Christus sind bei seiner Ankunft, da haben wir gerade drüber geredet. Das ist die Auferstehung des Lebens. Und dann geht's noch weiter. Dann das Ende. Erstling, sodann, dann. Merken wir? Dann das Ende. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, ja dann, wenn das Ende kommt, dann kommt noch mal eine Auferstehung. Und das ist die Auferstehung zum Gericht. Aber da kommen wir später drauf. Jetzt sind wir ja bei der Auferstehung des Lebens. Nur um mal die Ordnung zu sehen. Diese Auferstehung des Lebens wird ein gewaltiges Ereignis sein. Denn wir haben ja schon gehört, wie das zustande kommt. Denn der Herr selbst, Jesus wird selbst kommen. Das überlässt er keinem anderen. Er könnte es einem der mächtigen Diener überlassen. Könnte es dem Erzengel Michael überlassen oder vielleicht dem Engel Gabriel. Nein, er kommt selbst. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf. Was wird das für eine Stimme sein? Nicht mit leisem Flüstern. Mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen, bevor die anderen entrückt werden. Zuerst auferstehen. Wir haben das Lied ja gesungen. Lasst uns doch noch mal die Strophe hören. Seid getrost und hoch erfreut. Jesus trägt euch, meine Glieder. Gebt nicht statt der Traurigkeit. Sterbt ihr, Christus ruft euch wieder, wenn die letzte Posaun erklingt, die auch durch die Gräber dringt. Was wird das für eine Posaune sein? Der gebietende Zuruf, haben wir vorhin auch eine Posaune gehört, nicht? Eine Posaune dringt durch. Ich glaube, ihr habt die hinten gehört, nicht? Ganz bestimmt. Vielleicht hat man sie draußen gehört. Aber was glaubt ihr, wenn der Herr seine Posaune mitbringt und da hineinbläst? Dann wird dieser Ton in alle Gräber dringen. Er wird in die Weltmeere dringen. Er wird in die tiefsten Schächte dringen. Er wird in die Bergwerke dringen, wo vielleicht Hunderte von Metern unter der Erde Menschen verschüttet wurden. Und wenn sie gläubig waren, werden sie dort die Posaune Gottes hören. Und sie werden auferstehen. Was wird das für ein Posaunenton sein? Der Korintherbrief, der erste, berichtet auch davon, wieder im 15. Kapitel. Bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden, das ist die Entrückung. Und dann fahren beide Gruppen, die aber doch nur eine Gruppe sind, auf zum Herrn. Das eine sind nur verstorbene Gläubige, das andere sind noch lebende Gläubige. Und beide werden auffahren. Dann wird Leben und Betrieb sein auf den Friedhöfen. Denn es wird nicht nur die letzte Generation auferweckt werden, nicht? Nicht nur die, die gerade gestorben sind, nicht? Die noch da drin sind. Nein, alle anderen auch. Gott bringt ja den Staub zusammen. Ja, wenn wir uns das mal einfach ein bisschen bildlich vorstellen wollen, dann müssen wir sagen, es wird Gedränge sein auf den Friedhöfen. Das war der Pfarrer Wilhelm Busch. Er ging einmal durch eine Großstadt und suchte eine Adresse. Er wusste nicht genau, wo sie war. Ich glaube, er sollte dort einen Krankenbesuch machen. Und da kam ihm da eine Gruppe von Jugendlichen entgegen. Und der eine, der lief gerade so, er fing ihn auf und sagt: Hör mal, könntest du mir den Weg zeigen? Könnt ihr mir den Weg zeigen, da und dahin? Wisst ihr, wo das ist? Und da war er froh, dass alle zustimmten und wollten mitgehen. Wo sagte er, ich habe gedacht, sie erwarten was von mir. Und während sie gingen, hat er ihnen Geschichten von Jesus erzählt. Dann kamen sie was aus diesem Kern dieser Großstadt raus und kamen an einem Friedhof vorbei. Und plötzlich sagte einer der Jugendlichen, ist das still hier? Die kannten nämlich nur den Lärm der Großstadt. Da war richtig Krach da unten. Und plötzlich haben die Stille gehört. Also da haben wir uns dahingestellt und haben mal der Stille zugehört. Und dann hat Busch gesagt, hier wird's mal ein großmächtiges Gedränge geben. Ja, sagte dann einer, wenn der Friedhof abgeräumt wird. Nein, sagt er, wenn die letzte Posaun erklingt, die auch durch die Gräber dringt. Und dann hat er ihnen von der Auferstehung der Toten erzählt. Und die haben mit stockendem Atem zugehört. Und dann hat er ihnen gesagt, dass man aber im Buche des Lebens stehen müsse, um ewig gerettet zu sein. Ja, tatsächlich. Da muss man drinstehen. Da muss man drinstehen, um auch bei dieser Auferstehung des Lebens dabei sein zu können. Denn nur die, die im Buche des Lebens stehen, sagt uns die Bibel, werden ins himmlische Jerusalem einziehen. Ich will uns die Stelle lesen. Offenbarung 21, 27. Und nicht wird in sie eingehen irgendetwas Gemeines und was Gräuel und Lüge tut, sondern nur die geschrieben sind in dem Buche des Lebens des Lammes. Wer steht denn da drin? Alle die, die Jesus in ihr Herz und Leben aufgenommen haben. Ist das ein schwieriger Akt? Ist das etwas, wo wir stundenlang drüber reden müssten, wie man hereinkäme in das Buch? Eigentlich nicht. Öffne dein Herz für den Herrn Jesus. Sag, jetzt sollst du Herr sein. Zeig mir, was ich verkehrt gemacht habe in meinem Leben. Wir haben alle verkehrt gemacht. Denn wir sind allzumal Sünder. Zeig mir, was ich verkehrt gemacht habe. Öffne dein Herz für Jesus und lass ihn hinein. Und in diesem Moment vergibt er dir die Sünde und schreibt dich ein ins Buch des Lebens. Und wenn du da drin stehst, nimmst du teil an der Auferstehung des Lebens. Ja, das ist diese Auferstehung. Da wird die Seele oder die Geistseele und der Leib wieder zusammengeführt. Da können tausende von Jahren zwischen liegen. Aber der Herr bringt diese verstorbenen, seligen Geister aus dem Himmel mit herunter. Das haben wir ja gelesen. Ich will es uns nochmal lesen. Also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen, wenn er aus dem Himmel herabkommt, um die Seinen zur Entrückung zu sich zu holen und eben auch die Verstorbenen aufzuerwecken. Dann bringt er die Seelen mit, die Leiber stehen auf und dann kommt wieder zusammen, was zusammengehört, allerdings mit einem Auferstehungsleib, mit einem Herrlichkeitsleib. Und dann werden beide verwandelt, auffahren gen Himmel. Und dann werden sie bei dem Herrn sein, alle Zeit. In seliger Tätigkeit. Es wird im Himmel keine Langeweile geben, nicht? Das glaube ich nicht. In seliger Tätigkeit, aber auch in Ruhe. Das ist die Auferstehung des Lebens. Und nun die Auferstehung des Gerichts. Wenn der Gottlose stirbt, wer ist gottlos? Jeder, der los ist von Gott. Der ist gottlos. Wenn er stirbt, lebt er auch weiter. Seine unsterbliche Seele, sagt uns die Bibel, kommt zunächst ins Totenreich, nicht in die Hölle. Aber wie schon gesagt, das könnt ihr euch nochmal auf dem anderen Vortrag anhören. Was kommt nach dem Tod? Also, er kommt zunächst ins Totenreich. Wir lesen darüber auch in Lukas 16, Vers 22 und 23. Es starb aber auch der Reiche und er war nun nicht gläubig und wurde begraben und in dem Hades, das ist das Totenreich, seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Ferne. War nämlich nicht an diesem Teil des Totenreichs. Da kommt also der Ungläubige, das heißt seine Geistseele hinein. Und wir sehen, es ist schon ein furchtbarer Ort. Es ist aber noch nicht die Hölle, die kommt erst ganz am Ende beim Endgericht. Aber sein Leib bleibt hier, genau wie der Leib des Gläubigen. Er bleibt auf der Erde. Doch auch er wird auferweckt. Aber zwischen diesen beiden Auferweckungen, der Auferweckung des Lebens und des Gerichts, liegen rund 1000 Jahre. Denn der Herr wird seine Gemeinde und die, die selig verstorben sind, in der Entrückung und Auferstehung des Lebens zu sich erheben. Dann kommen die großen Gerichte über diese Erde. Die dauern ja nicht im Vergleich zu den 1000 Jahren so lange. Und ja nur einige Jahre. Und dann wird das 1000-jährige Friedensreich anbrechen. Und wenn dieses 1000-jährige Friedensreich zu Ende sein wird, wird die Welt sich nochmal erheben. Für die 1000 Jahre wird ja Satan gebunden, sagt uns die Bibel. Aber dann wird er nochmal freigelassen und die Welt wird sich wieder erheben gegen Christus. Aber dann, alsbald kommt dieses Endgericht, wenn der Herr kommen wird, auch in großer Macht und Herrlichkeit. Und dann hinterher, danach kommt das Gericht vor dem großen weißen Thron. Und davon steht in Offenbarung 20, Abvers 11, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne stehen. Hört, die Großen und die Kleinen. Oh, es wird kein Unterschied mehr sein, ob einer Straßenkehrer war oder Vorstandsvorsitzender von einer weltweit tätigen Aktiengesellschaft. Wird kein Unterschied sein. Gott richtet ohne Ansehen der Person. Die Großen und die Kleinen werden vor dem Throne stehen und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch ward aufgetan, welches das des Lebens ist. Hier begegnet es uns wieder. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und jetzt kommt diese Auferstehung zum Gericht. Und das Meer gab die Toten, die werden dann gerichtet werden. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buche des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist dann die Hölle. Hier sehen wir, dass auch die Unerlösten auferstehen werden. Auch sie werden gerufen. Das Meer gab die Toten. Ist klar, da geht es um die Leiber, nicht? Wenn einer seine Asche ausgestreut hat, vielleicht noch gedacht hat, vielleicht nur ganz im Hinterkopf, dann geht das nicht mehr. Das Meer gab die Toten, er wird sich irren. Gott hat, um in diesem Beispiel von vorhin zu reden, einen Chip dran gehängt. Kommt alles wieder. Das Meer gab die Toten, oh, die vielen, die vielleicht untergegangen sind und alle anderen auch. Der Tod gab die Toten, vielleicht ist damit das Grab gemeint. Dann geht es in beiden Fällen aber um den Leib. Und das Totenreich, der Hades, gibt auch seine Toten. Da geht es aber nicht mehr um den Leib, da geht es um die Geistseele. Da vor dem weißen Thron werden sie wieder zusammengeführt. Und das wird dann auch ein Ewigkeitsleib sein, aber kein Herrlichkeitsleib. Und dann wird gerichtet werden nach den Büchern. Gott schreibt es so, damit es auch zu allen Zeiten verstanden werden konnte. Gott hat Bücher, wir bleiben auch dabei. Und sie werden aufgetan. Stellt euch vor, da wird jeder einzeln aufgerufen. Oder glaubt ihr, er macht ein Massengericht? Glaub's nicht. Aber sagst du, wie lang dauert das? Die Ewigkeit kennt keine Zeit mehr. Unendlich Zeit. Werden die Bücher aufgetan. Wir wollen uns das mal etwas lebendig vielleicht vorstellen. Wird der Finger draufgelegt. Am 23.05. 1903, hast du dies und jenes getan? Sagt, das ist ja schon 100 Jahre her. Ja, ist egal. Steht alles in den Büchern. Und da wird Punkt für Punkt durchgegangen. Da liegt aber noch ein Buch. Und das ist das Buch des Lebens. Wir können es in diesem Fall eigentlich nur noch wie ein Kontrollbuch ansehen. Denn wer hier gerichtet wird, steht nicht im Buch des Lebens. Und dennoch liegt es offen da. Wollen wir uns das auch vielleicht mal lebendig vorstellen, um uns einfach auch den Ernst der Lage klarzumachen. Vielleicht sagt Gott zu einem Engel, blätter das Buch durch, das des Lebens. Dann steht der Mensch davor und sieht Seite um Seite und er hofft, dass er vielleicht auch noch darin stehen würde. Mittlerweile ist das halbe Buch schon durchgeblättert, immer noch nicht der Name gefallen. Dann geht's immer weiter. Und dann kommt die letzte Seite. Da wird es zugemacht. Er oder sie stand nicht im Buch des Lebens. Und dann? Dann wird gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben wurde. Ein jeder nach seinen Werken. Gott ist gerecht. Aber heute bietet er dir die Vergebung all dessen an, was in diesen Büchern steht. Durch Jesus Christus. Deshalb schick dein Herz dort hinein, wo es ewig wünscht zu sein. Das ist die Auferstehung zum Gericht. Und wer nicht gefunden wurde im Buche des Lebens, wurde oder wird, ist ja nach Zukunft, in den Feuersee geworfen. Das sagt uns die Bibel, das sagt nicht ich, ich gebe es nur weiter. Das waren die beiden Auferstehungen. Ganz wichtig ist ja jetzt die Frage, an welcher wirst du teilnehmen? Steht ja auch in diesen Versen. Die das Gute getan haben, was ist mit ihnen? Sie kommen zur Auferstehung des Lebens. Die aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts. Oh, sagt vielleicht mancher, dann bin ich doch bei der Auferstehung des Lebens dabei. Warum denn? Ich habe doch das Gute getan. Natürlich habe ich auch mal Böses getan. Aber überwiegend habe ich doch Gutes getan. Ich erinnere mich, dass ich da und dort mal jemand über die Straße geholfen habe. Da habe ich sogar mal einen Kranken gepflegt. Um Böses habe ich nicht so viel getan. Auf jeden Fall habe ich keinen umgebracht. Ja, dann ist ja alles gut. Oder? Wir müssen in die Bibel schauen für Beurteilung von Gut und Böse. Was sagt uns denn die Bibel? Schon im Alten Testament, alle sind abgewichen. Sie sind allesamt verderbt, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Ach du Schreck. Und das wird nochmal wiederholt im Neuen Testament. Paulus greift es auf in Römer 3, wie geschrieben steht. Wir haben gerade gehört, wie es geschrieben steht. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tue. Da ist auch nicht einer. Ich nicht und du auch nicht, sagt die Bibel. Ja, und dann? Wer wird denn dann zur Auferstehung des Lebens kommen? Keiner, oder? Richtig. Von Natur aus keiner. Und jetzt kommt der Ausweg. Der ist ganz kurz, der Ausweg. Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer ist das? An wen? Jesus Christus. Kann man es so kurz ausdrücken? Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Das ist das eine Gute schlechthin. Denn das ist der Wille Gottes und der Wille Gottes ist gut. Und wer an Jesus glaubt und ihn in sein Herz auflässt, der ist auch erst danach recht fähig, Werke zu tun, die auch Gott als gut bezeichnen kann, weil sie von der richtigen Quelle herkommen. Es gibt ja auch viele, die heute gute Werke tun, aber sie versuchen, sich damit den Himmel zu verdienen oder denken, jetzt haben es alle gesehen, ich stehe im Rampenlicht der Mildtätigkeit. Das alles zählt aber vor Gott nicht. Das sind gar keine guten Werke, wenn damit auch Menschen geholfen worden ist. Ja, aber die Beurteilung Gottes zählt ja jetzt. Nein, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Damit fängt das Gute an. Von dem die Rede ist, auch hier in unseren Leitversen. Ja, wenn er nicht gerichtet wird, Was ist denn dann? Dann kommt er auch nicht in die Auferstehung des Gerichts, das ist doch wohl klar. Ja, wo kommt er denn dann hin? Ja, dann kommt er in die Auferstehung des Lebens. Und das möchte Gott, dass auch du, dass wir alle an der Auferstehung des Lebens teilnehmen. Das möchte Gott wirklich. Soll ich uns die wohl bekannteste Bibelstelle aus dem Neuen Testament lesen, wo wir sehen, dass Gott es möchte? Denn also hat Gott die Welt geliebt. Wo steht das? Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren werde, sondern ewiges Leben habe. Und wer ewiges Leben hat, kommt in die Auferstehung des Lebens. An welcher Auferstehung wirst du teilhaben? Heute ist noch Zeit. Heute lebst du, heute bekehre dich. Ehe es morgen wird, kann es ändern sich, sagt der Dichter in so ernsten Worten. Ich möchte uns zum Schluss nochmal diese beiden Auferstehungen in zwei Bildern aus der Natur vor Augen stellen. Vielleicht werden sie uns dadurch noch was eindrücklicher. Denn Gott hat tatsächlich beides schon in der Natur verborgen. Zunächst das Bild der Auferstehung des Lebens. Wir dürfen uns hier an das Bild der Raupe erinnern, beziehungsweise es uns vor Augen führen. Ach, so eine träge Raupe. Da kriecht sie träge über ein Kohlblatt, kommt überhaupt nicht schnell voran. Sie klebt förmlich an diesem Blatt. Sie klebt an der Materie. Sie klebt an der Erde. Wie die Menschen an der Materie kleben und an der Erde kleben. Doch wir wissen vielleicht, dass diese Raupe eine Larve ist, die sich mal wunderbar entwickeln wird. Sie wird einmal etwas äußerlich ganz anderes. Und das ist schon eigentlich ein beeindruckendes Beispiel in der Natur. Es folgt nämlich das Stadium der Verpuppung. Dann, es kommt die Zeit, da spinnt die Raupe sich mit Seidenfäden einen Kokon, da so eine Hülle, da hüllt sie sich drin ein. Da ist sie ganz weg. Und dieser Kokon hängt vielleicht in einem Baum, aber er liegt auch wohl in der Erde. Oh, welch ein Bild für das Begräbnis. Er liegt in der Erde. Und jeder denkt, das ist tot, da kommt nichts mehr. Und dann plötzlich kommt die Zeit, da wird dieser Kokon, diese Hülle durchbrochen. Und was kommt heraus? Wieder eine Raupe? Nein, keine Raupe mehr. Ein Schmetterling. Wer weiß, dass das vorher eine Raupe war, der muss das staunend vorstellen. Ja, wie kommt denn da jetzt ein Schmetterling heraus? Da war doch eine Raupe drin. Und der Schmetterling kann fliegen und hat vielleicht die schönsten Farben. Nicht? Wir kennen die faulen Augen. Nur eine Sorte von Schmetterling. Da haben wir schöne Farben. Oh, und die exotischen Schmetterlinge, die es da noch alle gibt. Nehmen wir ruhig den schönsten. Denn so wird es sein in der Auferstehung des Lebens. Welch eine Verwandlung! Die Biologie nennt es Metamorphose. Das ist eine Verwandlung, da wird der Körper völlig umgebaut. Da ist nichts von der Raupe mehr, die da träge über das Kohlblatt kriecht. Da ist ein fliegender Schmetterling. Und genauso wird es sein, im Bilde natürlich jetzt, bei der Auferstehung des Lebens. Gott hat es schon sichtbar in die Natur gelegt. Das ist das eine Bild. Und nun das andere. Wir bleiben bei der Raupe. Es gibt Raupen, die nie zu einem Schmetterling werden, obwohl sie sich verpuppen. Das ist ernst. Da sehen wir die Raupe wieder und sie kriecht über das Kohlblatt. Da kommt ein Insekt geflogen, das ist die Schlupfwespe, und sie setzt sich auf die Raupe und bohrt ihren Legebohrer in die Raupe hinein. und durch den Legebohrer legt sie Eier, Schlupfwespeneier, in der Raupe ab. Dann fliegt sie wieder weg. Die Raupe mag vielleicht einen kurzen Schmerz gespürt haben, aber dann war es vorbei. Ja, stirbt die Raupe jetzt? Nein, die stirbt nicht. Die lebt weiter. Die lebt weiter wie die anderen Raupen auch. Stellt euch vor, da war vielleicht noch eine Raupe daneben, die hat das nicht erfahren. Die kriechen beide weiter. Naja, ist ja nochmal alles gut gegangen. Nein, es ist nicht alles gut gegangen. Diese Raupe, die von der Schlupfwespe gestochen wurde und die diese Eier in sich hat, diese böse Brut, ich will es jetzt in dem Bild mal sagen. Natürlich, in der Natur hat ja alles seine Berechtigung, aber im Bild. Behält diese Eier in sich. Diese Raupe macht sich genauso ein Kokon. Sie spinnt sich ein wie die anderen Raupen. Und dann kommt auch der Tag, wo dieser Kokon aufbricht. Und was erwarten wir? Wir wissen es ja jetzt mittlerweile. Wir erwarten einen Schmetterling. Aber es kommt kein Schmetterling. Was kommt denn dann? Lauter Schlupfwespen. Ja, wie? Was ist passiert? Diese Schlupfwespen haben sich gerade in diesem Stadium dieser Verpuppung, die aber jetzt gar nicht stattfinden kann, haben die sich so entwickelt und haben die Raupe von innen aufgegessen. Die haben sie völlig ausgehöhlt. Das war nämlich ihre Nahrung, das, was in der Raupe war. Da bleibt nur noch die Haut übrig. Und dann kommt diese furchtbare Auferstehung. Es ist ja jetzt ein Bild für uns. Die Auferstehung des Gerichts. Verstehen wir etwas davon? Oh, der Feind unserer Seele, er legt auch diese Eier ab im Menschen. Er hat auch so einen Legebohrer. Wisst ihr, was diese Eier sind? Wenn wir es übertragen, es ist die Sünde. Ach, sagt der Mensch, na ja, ich habe halt die Ehe gebrochen, ich habe halt dies getan, ich lebe doch weiter, es geht mir doch gut, was wollt ihr denn überhaupt? Guck, der will gerecht sein, dem geht's gar nicht so gut. Es kommt der Tag, da wird dich diese Sünde innerlich ganz aushöhlen. Und du wirst nicht zur Auferstehung des Lebens kommen, sondern zur Auferstehung des Gerichts. Und das ist ernst. Wir sehen das in der Natur. Wir könnten sagen, was soll's denn? Nur wer weiter beobachtet, der merkt, es ist ein Riesenunterschied. Aber haben wir denn nicht alle diese Eier in uns? Diese Eier der Sünde? Ja, natürlich. Aber es ist einer, der macht sie unschädlich, und das ist Jesus Christus. Wenn wir seinen Namen anrufen, dann vergibt er die Sünde, er nimmt sie hinweg und dann haben sie nicht ihre tödliche Wirkung. Deshalb, Gott will dich zur Auferstehung des Lebens bringen. Lass dich geistlich auferwecken. Ergreife das ewige Heil durch Jesus Christus, den Lebensfürsten. Und dann kommst du zur Auferstehung des Lebens. Übergib ihm dein Leben ganz. Dann nimmt er es auch ganz. Und du hast ewiges Leben nach Geist, Seele und Leib. Das wünsche ich uns allen. Amen. Herr Jesus, hab Dank. Du machst die Sünde unschädlich. Dafür bist du gekommen, um uns aus der Gewalt der Finsternis zu erretten und in dein Reich zu versetzen. Ja, Herr, wir bitten dich, lass auch unter uns dein Wort mächtig sein. Herr, lass es in unsere Herzen dringen. Lass jeden zur Auferstehung des Lebens kommen, der auch hier ist. Ja, Herr, der dein Wort hört. Herr, und dir das Herz auftun möchte. Herr, wir bitten dich, segne uns jetzt, Lass dein Angesicht mit uns sein und schenk uns deinen Frieden und die Errettung der Seele für die, die sie noch nicht haben. Amen.